Die Technik wird immer besser. Ich brauche mir jetzt hier gar kein Mikrofon umzuhängen, weil es neue aus den USA eigens importierte Mikrofone gibt, die nicht nur mich locker aufnehmen, sondern auch Ihre Beiträge. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Unsinn sagen. Sie werden mitgeschnitten. Das ist aber ja, ist eine neue Perspektive. Früher, lange Zeit, sehr, sehr lange Zeit, ist das, was hier in einem solchen Hörsaal stattgefunden hat, das intime Geheimnis oder die Situation gewesen, die man gehabt hat, wenn man es geschafft hat, in einen überfüllten Hörsaal oder einen nicht so überfüllten Hörsaal hinein sich zu quetschen. Das hat sich zumindest am Institut für Philosophie ganz deutlich geändert. Wir haben eine ganze Reihe von Lehrveranstaltungen, die wir aufnehmen, die wir zur Verfügung stellen. Und da bin ich schon beim Thema des freien Forschungsaustausches. Das ist nicht ein Thema, das Sie in der Philosophie normalerweise erwarten würden, wenn Sie nachschauen, wo es das gibt international, muss man sagen, wir sind an der Stelle gar nicht gut platziert, nämlich es gibt gar keine Platzierung diesbezüglich, ist eine der Schwierigkeiten mit diesen Qualitätsansprüchen. Qualitätsansprüche entstehen immer erst, wenn etwas etabliert ist und gemessen werden kann. Das, was ich Ihnen Vortrage bezieht sich natürlich auf eine ganze Menge von Entwicklungen, von Gedanken, ist aber noch nirgends festgeschrieben mit einem Lehrbuch oder so etwas. Also insbesondere habe ich ja als abschreckendes Merkmal gleich am den Anfang Technik gesetzt, damit Sie trotz dieses meditativen Wetters nicht glauben, dass es jetzt hier einfach um Nachdenken geht. Es wird aber hauptsächlich um Nachdenken gehen, muss ich Ihnen schon auch noch dazu sagen. Worum es auch geht, ist über das Nachdenken über Technikvermittlung und nicht nur das Nachdenken, sondern an der Stelle werde ich Sie auch konfrontieren und bekannt machen mit einer Reihe von sehr technischen Voraussetzungen, die nach meiner Auffassung, darum geht es in der Medienphilosophie, entscheidend mit eine Rolle spielen, auch in dem Überlegen über die philosophischen Beziehungen. Also das ist gleich mal eine Anmerkung ganz vom Anfang. Wir nehmen das also auf, Andrea Arzberg, die das schon lange macht, wird die Sache zur Verfügung stellen, relativ rasch nachher. Und es hat sich eingebürgert, das erwähne ich hier auch, dass es Studierende gibt, das war zunächst mal ganz ungeplant, die eine Transkription der Mitschnitte machen. Am Anfang war mir das ein wenig suspekt und fast unangenehm, weil die Mühe, das, was ich gesagt habe, in eigenen Händen in eine schriftliche Form zu bringen, das schien mir fast ein bisschen zu personal service. Aber es hat sich herausgestellt, dass Studierende das offensichtlich nicht ungern machen. Es ist eine völlig freiwillige Geschichte. Sie können sich hier dazu eintragen. Ich habe Ihnen die Termine vorgegeben. Ich habe mich auch entschlossen, bereit erklärt, für so eine Leistung in jedem Fall eine positive Note zu vergeben. In der vergangenen Zeit hat sich gezeigt, es gibt auch sehr unterschiedliche Formen der Transkription. Manche machen das mit großem Aufwand, Verlinkung, Dokumentation, Bildern, wo man sieht, die Sache ist wirklich auch aufgenommen und durchdacht worden. Das gibt eine bessere Note, aber es kriegen auf jeden Fall mal eine Basisnote, befriedigend oder gut, wenn Sie sowas machen. Das also als Angebot für die Transkriptionen. Sie haben hier einen Link auf die Eingangsseite der Vorlesung im vergangenen Sommersemester, wo am unteren Ende der Seite auch noch draufsteht, was man für Transkriptionen und auch für die Mitarbeit im Wiki beachten sollte. Ich weiß nicht, wie erfahren Sie in der Handhabung von Wikis sind, und ich gehe sozusagen damit gerade auch wieder einen nächsten Schritt zur Thematik dieser Vorlesung, denn Wikis sind ein wunderschönes Beispiel für freien Forschungsaustausch. Sie müssen sich hier oben anmelden oder Benutzerkonto erstellen und können bis auf ganz wenige Seiten bereits ihre Beiträge leisten. Ich sage Ihnen ein brillantes Beispiel in der Vorbereitung dieser Vorlesung und im Hinblick auf freien Forschungsaustausch auch eine Illustration, worum es ein bisschen gehen wird. Ich gehe gleich auf die erste Seite, die ich schon angelegt habe, die sozusagen schon ein bisschen über eine Woche im Web ist, auf die ich dann gleich komme. Und da hatte ich vor einer Woche oder sowas hatte ich den Beitrag geschrieben, Jamblichus aus Syrien, das Leben des Protagoras. Das war mir offensichtlich unterlaufen. Ich habe Pythagoras und Protagoras ein bisschen in meinem Geist durcheinander gebracht. Es war zwar klar, dass der Link auf den Herrn Pythagoras weist, aber dort ist Protagoras gestanden. Es gab einen Wiki-Benutzer, der offensichtlich ein bisschen verfolgt, was im Zusammenhang mit deinen Lehrveranstaltungen hier eine Rolle spielt, und am nächsten oder übernächsten Tag fand ich eine Änderung, und der Protagoras ist ausgetauscht worden in den Pythagoras, vollkommen korrekterweise. Sie können, kleine Nebenbemerkung, die Story dieser Änderung nachvollziehen in der Versionierung der Wiki-Seiten. Das Erste, was dazu zu sagen ist, ist, wenn Sie irgendeines von den Foren, E-Learning-Unterstützungssystemen und so weiter nehmen und einer von der hohen Qualifikation eines Lehrveranstaltungsleiters hat dort Protagoras hingeschrieben, dann steht Protagoras, bis der Lehrveranstaltungsleiter draufkommt, dass er einen Unsinn gemacht hat, weil Sie können vermutlich das nicht ändern, was der Lehrveranstaltungsleiter dorthin geschrieben hat. Und das heißt, die offensichtliche Falschheit, dass es sich hier um ein Leben des Protagoras handelt, wird der ganzen Welt mitgeteilt für längere Zeit. Ist wirklich nicht sehr dramatisch, aber was Sie dabei sehen können, ist, dass es eine Dynamik gibt, und das ist gerade der Typus, muss man auch noch dazu sagen, von Korrektur und Dynamik, der sich sehr gut eignet für eine Wikipedia-artige Betrachtungsweise. Es gibt einfach eine Dynamik, die darin besteht, dass wenn es nicht viel kostet, wenn es schnell geht und wenn es der Korrektheit der ganzen Sache dient, dann setzt man sich schnell hin und ersetzt Protagoras durch Pythagoras. Das ist eben kein sehr tiefgehender Forschungsaustausch, aber es ist schon mal ein Schritt. Die zweite Episode in dieser Hinsicht, das können Sie sich dann auch noch ein bisschen studieren, enthält schon ein bisschen mehr Forschung, und das ist das, dass der Kollege, der mich sozusagen ertappt hat bei der falschen Nomenklatur bei Protagoras, der hat gemeint, der Rachowitz, offensichtlich ist er etwas verwirrt, wenn es um Namen geht, und hat hier unten Peter Geitsch geschrieben in einem Text, den ich Ihnen unter anderem noch zeigen werde. Und wie sehr deutlich ist in dem Beitrag, dass der übrigens hier auch im Wiki zur Verfügung steht, der wiederum aus der Presse zitiert ist, handelt sich nicht um den Herrn Geitsch, sondern um Herrn Oberhofer. Das heißt, er hat meinen Peter Geitsch in Peter Oberhofer verbessert, was an der Stelle seinerseits, also eine Diskussion ist zumindest, offensichtlich ist es der Peter Oberhofer, der in der Presse geschrieben hat. Ich aber wusste, dass der Herr Peter Oberhofer in der Zwischenzeit geheiratet hat und Herr Peter Geitsch heißt. Und nicht nur wusste ich das, habe das irgendwie gelassen, auch der Herr Jazeut ist der übrigens, der Username, kann man, Sie können es leicht nachprüfen, ist zwei Tage drauf auch drauf gekommen und hat seinen Peter Oberhofer auf meiner Seite wiederum in Peter Geitsch zurückgewandelt. Das ist der Prozess, wie gesagt, auf einer ziemlich oberflächlichen Art und Weise, in den man eintreten kann, wenn man Lehrveranstaltungen nicht als ein Berieselungsverfahren mit anschließlichen Qualitätsüberprüfungen betrachtet, sondern etwas, was eine Bewegung gestattet. Sie merken, worauf ich hinaus will. Es wird eine Prüfung am Ende geben. Sie sitzen da, weil sie eine Prüfung brauchen. Diese Prüfung wird schriftlich stattfinden, Ende Jänner, zwei in der Regel ein oder zwei schriftliche Termine, und wenn Sie dazu keine Zeit finden oder noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, können Sie in die Sprechstunde kommen und dazu eine Prüfung machen. Aber die Idee ist also auch die, dass wir, wenn wir, sagen wir es mal so, eine Challenge heißt das, glaube ich, in den USA, nicht? Wenn man irgendeinen Sponsor hat, der gibt so und so viel Geld her, wenn von der Seite der Institution auch so und so viel Geld aufgebracht wird. Ich betrachte diese Veranstaltung insofern als ein bisschen ein Challenge. Wir investieren in die Technik, wir kaufen neue Mikrofone, wir machen an der Stelle sozusagen einen kleinen Medienzirkus, wenn Sie so wollen. Und die Idee wäre die, diese Vorgabe nicht als Medienzirkus alleine dastehen zu lassen, sondern auszuprobieren und zu zeigen, dass man mit diesem Medienzirkus philosophisch umgehen kann, dass man auf der Basis dieser Technik auch Konstellationen und Abläufe und Erkenntnisse gewinnt, die man in der bisherigen Praktik der Philosophie so nicht gehabt hat. Also so viel zum allgemeinen Rahmen, unter den ich das stelle, was ich Ihnen in diesem Semester vortrage. Erste Unterbrechung. Gibt es dazu Bemerkungen?
Ist die Prüfung in der Sprechstunde mündlich bei Ihnen?
Die ist dann mündlich, ja. Ja? Ja?
Vielleicht haben Sie schon gesagt, dass Sie mich nicht gehört. Nehmen Sie die Vorlesung Audio.
Ja, ja. Und die wird, sie wird in relativ kurzer Zeit, zwei, drei Tage nachher, wird sie auf, wird der Link auf der Webseite stattfinden. Gibt mir Gelegenheit, Sie auf etwas aufmerksam zu machen, was mir ein Anliegen ist und was ganz allgemein für Sie interessant sein kann am Institut für Philosophie. Es gibt schon lange die Philosophische Audiothek, die ist seit Beginn dieses Semesters in einem neuen schicken Gewand, von wegen Medienzirkus. Es passt noch nicht alles, die Links auf dieser Leiste und auch die Texte auf dieser Leiste funktionieren noch nicht ganz. Aber Sie sehen hier zum Beispiel schon die Vorlesung Theoretische Philosophie von Richard Heinrich, wird aufgenommen von Studierenden und wird hier zur Verfügung gestellt. Es gibt, Sie können sich an der Stelle umsehen, es gibt eine große Anzahl von Angeboten hier und insbesondere gibt es Vorlesungen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Semester schon vorhanden ist. Nein, das Wintersemester 2001 ist hier noch nicht eingetragen, aus irgendwelchen Gründen. Also es ist Mario Spassow, den ich hier extra erwähnen will, hat sich extreme Verdienste erworben um diese Geschichte und die Studienprogrammleitung unterstützt auch die Ansätze einer solchen Dokumentation. An der Stelle wird das auch zur Verfügung gestellt werden als Audio. Weitere Fragen? Dann beginne ich mit der Sache. Sie sehen, ich habe einen kunterbunten Anfang gewählt in dieser Bildwelt. Das ist tatsächlich der Pythagoras. Und das ist ein Bild von gestern, vom Willkommenstag der Uni Wien. Ich habe es ein bisschen verschönert, ich habe es nicht zusammengeschnitten, sondern ein bisschen verschönert, indem ich diesen würdigen Herrn ein bisschen rausgenommen habe, weiß, weil der zu dunkel war, der konnte nicht wirklich konkurrieren mit dem Licht des Wirtschaftsförderungsinstituts. Aber im Festsaal der Universität Wien haben sie genau das gefunden. Und es schien mir eine gute Eingangsvoraussetzung, sich mit diesen drei, hier also vier Abbildungen mal kurz zu beschäftigen, im Zusammenhang mit freiem Forschungszugang. Meine ich, also was ist eigentlich die Pointe, was ist das Interesse, warum ich dieses Thema freier Forschungszugang zum Fokus mache. Eine Assoziation, auf die wir genügend zurückkommen werden, ist Open Source, Open Access, die Debatte über intellektuelles produktives Eigentum. Wie wirkt sich unter gegenwärtigen Bedingungen der Netzwerk- und Informationsgesellschaft die Verfügbarkeit von geistiger Produktivität am Netz? Wie wirkt sich das aus? Es gibt hier zwei große Tendenzen. Auf der einen Seite eine massive Verbreiterung und Unterstützung von bisher zur Verfügung stehenden Ressourcen, die frei zur Verfügung stehen, und andererseits einen Backlash, der gerade damit zusammenhängt, dass viel von dem, was frei im allgemeinen Sinn zur Verfügung steht, in Wirklichkeit irgendjemandem gehört und hat einfach nur gescannt, kopiert oder sonst was ist und ans Netz geworfen wird. Also eine Freiheit im Sinn von Freibier, die nicht wirklich leicht zusammengeht mit der Freiheit der akademischen Beschäftigung. Das wird eine Sache sein, die uns beschäftigt. Und zwischen diesen beiden Tendenzen läuft über freien Zugang zu Forschungsresultaten eine wichtige methodische und technische Entwicklung und Auseinandersetzung. Das war eigentlich der erste Ansatz, warum ich das angekündigt habe, was ich hier vortrage. Im Laufe der Vorbereitung ist mir aber eine zweite Betrachtung dazugekommen, mit der ich eigentlich jetzt eher beginnen möchte, unter anderem deswegen, weil sie sehr stark mit Tendenzen interferiert und zusammenhängt, die mich immer schon, also die mich seit mehreren Jahren hier auch in dieser Vorlesung beschäftigen. Und das ist ganz allgemein die Frage nach Bildung, nach akademischer Bildung. Und am Anfang des Studienjahres ist sowas immer ganz sinnvoll, sich zu fragen, was ist eigentlich die Aufgabe der Universität, warum sitzen Sie hier, was wollen sie haben, was kann ich geben, wie bestimmt sich diese Institution Universität im gesellschaftlichen Ganzen als eine Institution der höheren Bildung, und das ist der normale Namen und von daher das Bildungsproblem. Nun kam mir in der Vorbereitung eben, dass ein Zugang zu dem, was auch jetzt der Streit und die Auseinandersetzung, die Dramatik des freien Forschungszugangs ist, einer von diesen Zugängen lässt sich quasi identifizieren. Es gibt eine Spur, es gibt eine interessante Spur, auf die man nicht leicht kommt, die etwas in der Änderung oder in der Problematik des Bildungsbegriffes mit, sozusagen bedeutet und die sie alle betrifft. Mich auch, aber ich bin sozusagen ein Auslaufmodell, aber sie betrifft es alle. Und ich sage Ihnen den Fachausdruck, anhand dessen mir das Problem deutlich gewesen ist, der Fachausdruck heißt Early Stage Researchers. Das ist ein Fachausdruck, der in den Dokumenten der Europäischen Union, der Kommission, der Bologna-Entwicklungsgruppe vorkommt. Und als ich ihn das erste Mal, er ist da definiert, ich habe Ihnen das Dokument verlinkt, und als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist doch wirklich ein Fortschritt. Da wird wirklich mal sozusagen darauf hingewiesen, dass es eine bestimmte Gruppe von Personen gibt, die sind Wissenschaftlerinnen am Beginn ihrer Karriere, also Prädok, sowas ähnliches, ein Masterabschluss, beginnendes Doktoratsstudium, haben im Doktoratsstudium wissenschaftliche Pläne. Und man muss dazu sagen, es ist an der Stelle nicht beim Dokument geblieben, sondern die Unterstützung der Doktoratsstudien durch die Europäische Union und insbesondere auch an der Universität Wien, wo ich es ein bisschen genauer betrachten kann, hat sich massiv verbessert. Es gibt also ein neues Betreuungsmodell, es gibt Feedback, es gibt damit verbunden allerdings auch Hearings, die einen gewissen Auslesecharakter haben, wobei der Auslesecharakter Doktorats, es gibt einen Doktoratsbeirat, der die sogenannte fakultätsöffentliche Präsentation eines Dissertationsprojektes beurteilt, ob das in Ordnung ist. Die ganze juridische Situation ist so, dass sich jede und jeder mit einem entsprechenden Master für das Doktoratsstudium anmelden kann. Aber die Zuteilung einer Betreuungsperson, mit der dann entwickelt wird, worum es da gehen soll und so, die hängt an diesem sogenannten fakultätsöffentlichen Hearing. Das nächste findet übrigens am Montag um 18 Uhr statt. Falls Sie Interesse haben, ist es öffentlich. Sie können sich das anhören. Und das geht aber einher mit einer extra Lehrveranstaltung, mit einer deutlich verbesserten Betreuungssituation der Studierenden. So viel zu den Early Stage Researchern. Es ist aber mir erst um einiges später eingefallen, dass diese positiven Entwicklungen durchaus auch einen Dreh haben, auch tendenziös sind Antworten auf eine Entwicklung allgemeinerer Art. Und die Entwicklung ist die, dass wir sagen, okay, für die Leute, die wir da reinlassen in unsere Doktoratsstudien, widmen wir extra Aufmerksamkeit und Ressourcen, die anderen sind noch nicht so weit. Wir haben an dieser Stelle eine Segmentierung eingebaut, die bedeutet de facto, dass die Studierenden die nicht so weit sind, in dem Sinn nicht unsere Aufmerksamkeit haben. Eine andere Aufmerksamkeit, wie immer, wir wollen natürlich alle Studierenden gut behandeln, aber wir haben uns an der Stelle nicht gedacht, wie wir mit den Erstsemestrigen umgehen. Wir haben eine STEOP eingeführt. Ja? Die STEOP ist aber im Unterschied zu dem, was den Early Stage Researchers angeboten wird, nun tatsächlich ein eher liebloses Auswahlverfahren.
Nicht nur das ist das Problem, dass manchen mehr Aufmerksamkeit gibt wird als anderen, sondern dass manchen, die bestimmte Themen, die bestimmte Erwartungen von ihrer Forschung haben, diese Aufmerksamkeit gegeben wird. Denn es werden die Leute ausgesucht anhand dessen, was sie erarbeiten wollen. Das heißt, jene Leute, die in der Macht sind, das heißt etablierte Forscher, suchen sich aus, an welchen Themen geforscht wird, an welche Sachen geforscht wird, und fördern dann diese Leute besonders, vor allem in Relation zu denen, die nicht gefördert sind. Das heißt, man schafft eine gewisse Art von Themen, die bevorzugt werden gegenüber anderen. Und wer das schafft, das sind jene Leute, die jetzt gerade schon etabliert sind. Das heißt, man wehrt sich ein bisschen oder man barrikadiert sich auch ein bisschen gegen andere Meinungen, die gerade nicht im Medien-Mainstream sprechen.
Ich stimme halb zu. Also ich will eigentlich nichts widersprechen direkt. Ich will was dazu sagen. Das Problem ist tatsächlich eine Änderung der Strategie. Die frühere Strategie war die, am Institut für Philosophie, ich beschreibe es mal fürs Institut für Philosophie, am Institut für Philosophie gibt es lauter Grenzgenies. Diese Grenzgenies, die Lehrenden nämlich, diese Grenzgenies der Lehrenden verfügen über magische Gaben und sind sozusagen kompetent für den gesamten Bereich der Philosophie, von Pythagoras und Protagoras bis zu Badiou und Foucault. Darum ist es so, weil die so großartig sind, haben die Studierenden den Added Benefit, dass sie zu denen hingehen können und sagen können, wissen Sie was, ich möchte gerne über die Ente et Essentia bei Nikolaus Cusanus schreiben. Kein Mensch versteht etwas davon, aber das nehmen wir auch. Das nehmen wir auch, weil wir nämlich alles, wir können alle, in der Philosophie hängt alles zusammen. Das war Jahrzehnte, also seit meinem Beginn des Eintritts in diese Geschichte, war das der Zustand der Dinge, und der ist nicht in Ordnung. Der ist einfach nicht in Ordnung und gehört geändert. Das will ich dazu sagen. Dass eine Änderung diese Problematik mit sich hat, mit sich führt, die Sie jetzt ansprechen, dass man nämlich sagt, wenn man realistische, aufmerksame Betreuung anbieten will, dann muss man diese Betreuung irgendwo zuschneidern auf die Kompetenzen, die vorhanden sind. Nun ist es so, am Institut für Philosophie gibt es wahrlich viel Kompetenzen. Ja? Und der ausgezuckte Extra-Anspruch kann und wird in der Regel in der Philosophie auch noch beantwortet werden, indem man zum Beispiel eine externe Betreuung akzeptiert. Sowas ist durchaus möglich. Ja? Also da ist ein Verhandlungsspielraum. Ihr allgemeiner Hinweis allerdings, dass die Leute, die hier schon Platz genommen haben und das Klima bestimmen, auch die Auswahlkriterien jetzt natürlich expliziter machen und schärfer machen, das ist richtig. Das ist richtig. Man muss aber auch dazu sagen, einer der wirklich wenigen Punkte, wo Demokratisierung unter Anführungszeichen, ich komme auf diese Sachen noch, wo ein bisschen sogar eine Demokratisierung stattgefunden hat in dem neuen Universitätszusammenhang, einer der wirklich wenigen Punkte ist der Doktoratsbeirat und die fakultätsöffentliche Präsentation. Da kann wirklich jeder hingehen, kann sich das anschauen, was dort passiert und kann, also in der Regel nicht gerade mitdiskutieren, aber es steht zum Beispiel den Studierenden offen und es ist auch für die Studierenden möglich gewesen, zu intervenieren an bestimmten Stellen, an denen da zum Beispiel Urteile gefallen sind, die problematisch waren. In meiner Erkenntnis, ich habe das jetzt ein Jahr mitverfolgt, in meiner Erkenntnis ist es zwar so, das sage ich Ihnen quasi empirisch, es gab, glaube ich, drei Fälle von 10 in etwa, drei Fälle, in denen es hakt, wo gesagt worden ist, das ist noch nicht so weit. Und das war ziemlich einvernehmlich. Das war noch nicht so weit. Es kommt vor. Es ist ein Teil der Geschichte. Das hätte früher Allerdings kann Aufruhr gemacht. Früher in eher kleinen, privaten Kreis war es viel leichter, an der Stelle irgendwie durchzukommen. Das ist richtig. Aber bitte verfolgen Sie das Thema weiter. Das ist mir ein Anliegen. Ja, und ich war jetzt dabei, darauf hinzuweisen, dass es die andere Seite gibt, die nicht so betreut sind. Und da sage ich jetzt mal ein bisschen was Polemisches. Ich hoffe, Sie reagieren darauf auch irgendwie polemisch. Was haben wir für die Leute, die nicht die Early Stage Researchers sind? Für die nicht Early Stage Researcher haben wir eine Messe. Nicht eine sakrale Messe, sondern eine ökonomische Messe. Wir haben eine Uni-Eingangsmesse. In dieser Uni-Eingangsmesse können Sie sich den Urlaub in der Ferienregion so und so buchen. Sie können sich informieren über die neuesten Angebote bei bestimmten Serviceanbietern. Sie können ganz am Anfang können Sie, wenn Sie reingehen, das ist also vorgestern und gestern hat das stattgefunden, strategisch ziemlich gut platziert, ein sehr breiter Stand, der betrieben worden ist vom Zentralen Informatikdienst und Hewlett Packard. Die haben ihre U-Books dort vorgestellt, die mit Sicherheit sehr günstig zu kaufen sind und die ja nun wirklich ein Bedürfnis zu befriedigen gestatten für Studierende. Ich sage Ihnen eine kleine Episode, die mir doch im Kopf geblieben ist von gestern, von diesem Stand. Ich wollte das filmen. Ich habe mich dann sozusagen auf die Fotos verlegt, aus Gründen, die Sie gleich hören werden. Also ich wollte diesen Stand filmen und die besondere Logik, die darin besteht, in der Mitte steht U-Book, Zentraler Informatikdienst. Auf der linken Flanke ist eine Darstellung von Hewlett Packard und auf der rechten Flanke ist Orange und Apple. Also ein Triptychon der Dienstleister, der elektronischen Dienstleister, von dem man sagen kann, das ist tatsächlich sozusagen ein wichtiger Bestandteil dessen, was Studierende auch brauchen können. Und ich wollte es einfach ganz harmlos dokumentieren und unter anderem ein bisschen Bewusstsein darüber schaffen, dass wir in diesen Bedingungen leben. Als ich den Schwenk von Apple nach Hewlett Packard gerade dabei war zu vollziehen, tritt eine Studierende zu mir und sagt, Entschuldigung, sehr höflich, Entschuldigung, mich nehmen Sie nicht auf. Mich dürfen Sie da nicht aufnehmen. Ich war ein bisschen verdutzt und habe als erstes mal flapsig geantwortet, dann stellen Sie sich nicht vor die Kamera, dann werde ich Sie nicht aufnehmen. Da hatte ich aber Unrecht, muss ich sagen, weil sie dann darauf hingewiesen hat, und zwar durchaus mit Recht, dass sie schon dort gestanden ist beim Apple-Beratungs-Corner. Und durchaus mit Recht in der Situation, die wir mittlerweile kennen im Zusammenhang mit Privacy und Anonymität und Identifikation von Gesichtern, die im Internet stattfinden, dass sie ein Recht hat, nicht aufgenommen zu werden. Ich war ein bisschen nachher, wie man sagt, Schmähstaat und muss ihr sozusagen Recht geben und werde diesen Film, der sowieso nicht besonders gut gewesen ist, habe ich auch tatsächlich gelöscht. Aber an der Stelle ist mir deutlich geworden, in welche Umgebung man sich in dieser Mischsituation zwischen einer Studienmesse, die sich also an die Bedürfnisse der Studierenden richtet und die gleichzeitig, und das muss man jetzt sagen, das ist eigentlich die Pointe, auf die ich hinziele, die ganz einfach eine symbolische Rolle übernommen hat, die es Jahre, Jahrhunderte gegeben hat und die es nicht gibt mehr, es praktisch nicht mehr gibt, und es ist der Eintritt ins akademische Leben. Die Tränen kommen einem mehr oder weniger, wenn man diese Floskel alleine sozusagen schon beschreibt. Der Eintritt ins akademische Leben, der bedeutet hat, dass ein geringer Anteil von Studierenden, also von Abiturienten in Österreich die finanziellen Mittel, die Gabe und die Fähigkeit haben, an der Universität ein Studium zu beginnen und von vornherein angesprochen worden sind, darauf will ich hinaus, als Kommilitonen, als Kommilitoninnen, nicht als Early Stage Researchers, sondern als Mitgestalter der Universität. Die Art und Weise, wie man die Early Stage Researchers herauspräpariert jetzt, steht in einem eklatanten Zusammenhang damit, dass man denen, die anfangen und die willkommen geheißen werden, ein Handshake, eine Serviceleistung, ein Radio FM4 und eine Bühnenshow präsentiert, die sich sozusagen abwickelt im großen Festsaal. Welches der große Festsaal ist, der in anderen Zusammenhängen gefilmt und zelebriert wird als der Ort der akademischen Weihstunde. Also von der akademischen Weihstunde ist an der Stelle keine Rede. Studierende werden sozusagen in die Universität als Service interessierte Leute eingenommen. Und die Sequenzierung, von der ich spreche, ist relativ klar. Man möchte dann auch, dass sie das Service in Anspruch nehmen und wenn sie damit genug haben, es möglichst bald wieder verlassen oder möglichst erstens mal gar nicht so viel zu nehmen und dann sie relativ bald wieder loszuwerden, vor allem die, die sich nicht eignen zu den Early Stage Researchern. Das ist natürlich ganz unverhohlen eine der Ziele der Bologna-Reform. 3 Jahre, dann hat man einen Degree und wenn man nicht weiter will, kann man damit was machen. Nun ist es so, das klingt jetzt alles ein bisschen sozusagen hyperkritisch, was ich sage, das entspricht einer wichtigen, völlig irreversiblen gesellschaftlichen Situation, die darin besteht, dass wir die 8-9% eines Jahrgangs, einer Kohorte, die vor 40 Jahren an die Universität gekommen sind, einfach nicht mehr haben, nicht haben wollen, nicht haben können. Also in einem Zustand der 60er Jahre, der frühen 60er Jahre, an dem akademische Ausbildung tatsächlich ein statistisches und auch einstellungsmäßig kognitives Privileg einer kleinen Gruppe von Leuten war, konnte man sich den Eintritt ins akademische Leben, die freundliche Begrüßung, Sie wollen doch alle mit uns zusammen an der Forschungsvermehrung teilnehmen, konnte man sich leisten. Das ist in einer Situation, in der die Prozentzahl der Jahrgangskohorte auf 20, 25 Prozent steigen soll, so nicht mehr zu machen. Und insofern ist die Strategie der Early Stage Researchers eine Abkoppelungsstrategie. Also wir cutten uns mit dem, was wir an der Universität hauptsächlich machen, cutten wir uns sozusagen ab, schieben das eine Ebene rauf und die Leute, die reinkommen, sind ein eigenes Problem, das uns Kopfzerbrechen bereitet. Die Dinge, die ich Ihnen jetzt sage, würde ich begrifflich jetzt so fassen, dass ich sage, hier wird der Begriff der Bildung durch die Einführung der Early Stage Researchers unterbrochen, gebrochen sozusagen. der klassische Begriff der Bildung, der operativ wird in dem Moment, in dem sie an die Uni gelangt sind und der eine Form von Solidarität, was immer man damit verbindet, Qualifikation, von Anfang an hat, so dass sie schon mit Beginn dessen, dass sie hier sind, ernstzunehmende Gesprächspartnerinnen sind im wissenschaftlichen Bereich. Dieser Begriff ist so nicht mehr wirklich operativ, in dem Moment, in dem das schlicht und einfach auch zahlenmäßig explodiert. Und da zieht man quasi die Notbremse mit den Early Researchers. Das ist der Grund, warum ich Ihnen, bevor ich auf den freien Forschungszugang komme, vorher ein bisschen etwas über Bildung und die Entwicklung des Bildungsbegriffs sagen möchte, weil es mir so scheint, dass diese Dynamik und Logik des Bildungsbegriffes mit zu berücksichtigen ist, auch und gerade, wenn man dann in den Forschungsbereich geht. Das werden wir im Einzelnen jetzt hier mal ein bisschen durchdeklinieren. Also die Sache wird so sein, dass ich Ihnen mal ein bisschen was, einen ganzen kleinen Einblick in ein paar Aspekte der Pythagoras-Forschung gebe. Das sind Dinge, die liegen sehr, sehr weit zurück und sind hier zugegebenermaßen so ein bisschen willkürlich hineingestreut. Aber es eignet sich, glaube ich, ganz gut, um einige Punkte deutlich zu machen. Es gibt hier wirklich einen ausgesprochen empfehlenswerten Wikipedia-Artikel zu Pythagoras. Ich sage nicht, dass alle Wikipedia-Artikel gut sind, ganz im Gegenteil, aber das ist ein super recherchierter deutschsprachiger Artikel, der Sie auch über die Forschungslage informiert, gut recherchiert insgesamt. Also Pythagoras gehört zu dem wirklich direkten Anfang der Philosophie, der griechischen Philosophie, terminologisch, zeitmäßig Vorsokratik, 570, glaube ich, war es, 570 vor Christus geboren. Und von ihm sind viele Stories überliefert. Man ist nicht sehr deutlich darüber, was er wirklich gewesen ist. Es gibt zwei unterschiedliche Richtungen in der Forschung, wie Sie dem Wikipedia-Artikel auch entnehmen. Nämlich die einen betrachten ihn so ein bisschen als einen Guru-Schamanen, wir werden gleich sehen, warum, und die anderen doch eher schon als einen Philosophen, Protophilosophen, Mathematiker, der etwas zu tun hat mit der weiteren philosophischen Tradition. Ich habe Ihnen, also darauf lasse ich mich nicht viel ein, der Punkt, an dem ich Zitate gefunden habe, mit denen ich arbeiten möchte, ist eine Biografie des Pythagoras von Iamblichus. Iamblichus ist ein Neoplatoniker, lebt mehrere hunderte Jahre später, drittes nachchristliches Jahrhundert, und schreibt eine Biografie des Pythagoras, aus der ich hier ein bisschen etwas zitiert habe, gleich dazu komme. Es gibt dieses Leben des Pythagoras von Iamblichus auf Deutsch und Griechisch in der Deutschen Buchgemeinschaft, Buchgesellschaft, deutsche wissenschaftliche Buchgesellschaft. Die ist leider nicht im freien Forschungszugang. Die muss man kaufen und scannen allenfalls. Dann kommt sie auch hier nicht vor. Ich habe einen anderen Weg gewählt, was es gibt. Unter Google Books ist der vollständige Scan eines Exemplars dieser Vita Pythagorae von Jamblichus aus dem frühen 18. Jahrhundert. Eignet sich ganz gut, Ihnen ein bisschen vor Augen zu führen, was Bildung ist. Ja? Also die wirkliche Bildung besteht natürlich darin, dass man Latein und Griechisch, aber in jedem Fall Latein lesen kann und hiermit arbeitet. Ich habe Ihnen aus dem, also ein bisschen um Eindruck zu schinden natürlich, aber auch um ein bisschen Sie vertraut zu machen mit dem, was da an der Stelle sozusagen so als Quellsituation auftritt. Die Punkte, die meine Aufmerksamkeit erregt haben in der griechischen Originalversion, sind hier dieses, also auf Lateinisch heißt es Optimis Disciplinis in Uriendum extruit, Inskription extruit puerum in Uriendum, das ist sozusagen der lateinische Ausdruck in nuere, das heißt sozusagen pflegen, wenn ich mich recht erinnere, aber das griechische Original, da könnte man diskutieren, wie die Übersetzung ist, das griechische Original, das mir wichtig ist, ist die Paideia, die hier vorkommt, und das ist das Stichwort. Es geht ums Leben des Pythagoras und es geht darum, wie er erzogen worden ist. Und die Paideia, Sie werden davon noch einiges hören. Manche haben vielleicht schon was gehört über die Dinge, die ich in früheren Semestern über Platon und Bildung gesagt habe. Paideia ist der zentrale Begriff, mit dem Platon die Tradition der Pädagogik und der Philosophie beginnt und die damit beschäftigt ist, sich die Frage zu stellen, wie kriegt man aus diesen Höhlenbewohnern, ich sage es jetzt nochmal sozusagen sehr locker flockig, aus diesen Typen, die relativ blind und dumpf in der Höhle sitzen und sich die Movies anschauen, wie kriegt man aus denen aufgeklärte Personen? Das ist das Thema und das Programm der platonischen Paideia, und das ist das Programm, das die Philosophie sich, seit sie existiert, auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und dieses Paideia-Programm ist das, was hier jetzt auch auftritt, in der Vita des Pythagoras von Jamblichus. Kein Wunder, ich habe Ihnen gesagt, Jamblichus ist ein Neoplatoniker, den interessiert das natürlich genau, diese Erziehungsprozesse. Und hier haben Sie einen weiteren Erziehungsprozess, den ich Ihnen hier dargestellt habe. Das lassen wir aber jetzt mal. Was ich hier habe, und das ist ein kleiner Kommentar auch noch zum freien Forschungszugang. Den Jamblichus, das Leben des Jamblichus gibt es auf Französisch, eben Maschinen, auf Deutsch, wie gesagt, vor 8 Jahren oder sowas erschienen, und auf Englisch gratis im Netz, also das vollkommen legitim. Darum habe ich mir nicht die Mühe gemacht, das deutsche Buch zu kaufen oder das französische zu kopieren, sondern Ihnen das die englische Version vorzustellen. Ich glaube, das kann nicht wirklich ein Problem sein. Und jetzt lade ich Sie sozusagen mal ein dazu, kurz eine Zeitreise zu unternehmen und sich anzuhören, was so im dritten nachchristlichen Jahrhundert die Story ist davon, dass jemand Philosoph wird. Sie wollten was sagen?
Ich würde gerne aufgreifen mit der Einladung. Polemische Replik. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann gibt es die Mehr gerade zum Pythagoras. wie er den freien Forschungszugang oder sowas seine erste Vorlesung gehalten hat in seiner Heimatstadt, wie er zurückgekommen ist, so mit 60, hätte er ein volles Stadium gehabt, die ihm zugehört haben. Und am Ende des Tages sei ein Hörer übergeblieben, der noch dazu die Motivation, warum der geblieben ist, er hatte den gleichen Vornamen. Ja. Also Solidarität war der Bezug, warum er geblieben ist. Ich möchte nur hinweisen auf die implizite Selektion, die ist natürlich immer gegeben.
Sehr korrekt. Ich hoffe, ich unterliege dem Schicksal des Pythagoras nicht, zumindest nicht in dieser Vorlesungssitzung. Aber es ist ein wunderschönes Beispiel und ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Es enthält einfach genau die Spannung, die ich auch sagen wollte, um es also direkt zu sagen. Ich komme sozusagen noch vermittelter darauf, aber um es gerade direkt zu beantworten. Die Gesetzmäßigkeit, nach der man, sagen wir mal, Eintrittskarten für einen berühmten Redner haben möchte, und die sollen möglichst gratis sein, weil alle wollen den berühmten Redner hören und sie regen sich auf, wenn sie keinen Sitz kriegen, diese Dynamik ist eine andere als die Dynamik, die in dem liegt, was den berühmten Redner berühmt gemacht hat und was die interne Verfahrensweise und Logik des berühmten Redners ist. Das heißt, es kann gut passieren, dass die Pharma und die Attraktivität für die gesamte Öffentlichkeit, die von jemandem ausgeht, in einem krassen Gegensatz zu dem steht, was der zu bieten hat und was die Leute ganz einfach nicht verstehen und nicht verstehen können und darum weggehen. Das ist nebenbei ein Thema der Peter Oberhofer-Keitsch, der hier dann von mir zitiert wird, sagt unter anderem etwas darüber. Da komme ich dann auf jeden Fall nochmal darauf zurück. Aber diesen Link sollten wir, wenn Sie den Link haben, vielleicht gibt es irgendwo die Story, könnte man hier dazufügen. Also ich stelle Ihnen mal vor, was beim Iamblichus steht. Der Vater, der Nesarchus war der Vater von Pythagoras, hat aus einer günstigen Seereise viel Reichtum bekommen. Der erste und wichtige Punkt, der hat einen reichen Vater. Der Vater hat noch dazu ein Glück im Schiffsverkehr gemacht. Und was hat er gemacht? Er hat sich als Sponsor, er war der Donor, er hat als Donor gewirkt, er hat dem Apollo einen Tempel gestiftet und dann hat er sich darum gekümmert, that his son should enjoy the best possible education. Paideia. Und was hat er dazu getan? Er hat ihn zu den berühmtesten Leuten geschickt. Er hat ihn zu den Leuten geschickt, von denen er gesagt hat, dort kannst du etwas lernen. Then, under almost all who presided over sacred concerns, to whom he especially recommended his son, that he might be as expert as possible in divinity. Thus, und das ist ein nächster Punch, eine Punchline, by education and good fortune he became the most beautiful and godlike of all those who have been celebrating in the annals of history. Das heißt, einerseits mal Glück, also wenn du in Kalchis geboren wurdest zu diesem Zeitpunkt, wird es dir nicht gelungen sein, die entsprechende Erziehung zu haben. Erziehung überhaupt ist schon als griechisches Wort, Paideia, natürlich etwas, was im griechischen Zusammenhang zu sehen ist und sonst nicht. Du brauchst also das Good Fortune, an der richtigen Stelle geboren zu sein, und du brauchst Erziehung. Und die Frage ist jetzt noch einmal, worin besteht Erziehung und wie kann man Erziehung sozusagen ansetzen, wie kann man die kriegen? Da werden wir uns beschäftigen. Aber der Punkt und die Aussicht ist in jedem Fall die, dass durch eine angenehme Gestalt, eine angenehme Charakterlage, die richtige Mutter, den richtigen Vater zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen geografischen Ort und einer Erziehung wird man the most beautiful and godlike of all those, das heißt ein Parademensch. Also da muss man jetzt dann drüber reden, was das Theos, Theos ist der griechische Ausdruck, göttlich, ein Theos-Anäher, ein Mann, der in den Bereich des Göttlichen hineingeht, der ausgezeichnet ist mit ganz besonderen Gaben. Gehen wir noch ein bisschen weiter in diese Richtung. Nach dem Tod seines Vaters, obwohl er noch jung war, hat er schon so eindrucksvoll ausgeschaut und er war so temperate, also gemäßigt, dass er überall, auch von älteren Männern, geehrt wurde. Attracting the attention of all who saw and heard him speak. Most profound impression. That is the reason that many plausibly asserted that he was a child of divinity, enjoying the privilege of such a renown, of an education so thorough from infancy and of so impressive a natural appearance. An der Stelle war irgendwie klar, es kann nur gut mit ihm gehen. Sie merken in dieser Beschreibung den Moment des Guru-mäßigen, des Schamanistischen, also das hineingelesen wird in die Geschichte einer solchen Person, ein bestimmtes Pattern von wie Menschen sein sollen, die ihm vor der, also dieses Pattern wird ihm vorgeschrieben und vorgehalten. So viel also mal zur Bildung. Und wir sind jetzt an der Stelle an einem Punkt, wo die Bildung und der freie Forschungsaustausch in einer schönen Art und Weise kommunizieren. Denn wenn du sozusagen so ein Hit bist und auf die Art und Weise also überall akzeptiert bist, dann bist du natürlich ein Ass im freien Forschungsaustausch. Dann, und es gibt ja diese Leute auch tatsächlich in der Wissenschaft noch immer. Und warum sage ich jetzt freier Forschungsaustausch? Der damalige freie Forschungsaustausch hat interessanterweise nicht so anders ausgesehen, als er jetzt noch immer aussieht, mit dem einen kleinen Unterschied, dass der jetzt nicht so sehr in der griechischen Welt stattfindet, weil da hat man im Moment eher Probleme mit den Fluglinien, dass man dorthin kommt. Aber weltweit schaut es so ähnlich aus und das klingt folgenderweise. He successively associated with each of those philosophers in a manner that such that they all loved him, admired his natural endowments, admitted him to the best of their doctrines. Admitted him to the best of their doctrines, das heißt, sie haben ihn eingeladen, sie haben gesagt, okay, komm, hör dir das mal an, schau mal zu, wir sagen dir, was wir zu sagen haben. Du bist einer von uns, admitted him to the best of their doctrines. Das ist in der akademischen Lebensbildungstradition noch immer ein entscheidender Faktor, wenn auch on the decline, im gegenwärtigen Universitätsleben. Das heißt heutzutage die Einheit von Forschung und Lehre. Das heißt, die Idee, dass jemand, der sich da hinstellt, auch vor Studienanfänger und Anfängerinnen und ihnen eine Begegnung mit dem zu studierenden Fach sozusagen erbietet, dass der admitted them to the best of their doctrines, dass der das alles sagt, dass der sich sozusagen einlädt, teilzuhaben an dem Bestand des Wissens, das diese Person jeweils hat und zu geben hat. Und das sind nicht die Early-Stage-Researchers, sondern das sind eben alle Und die Tendenz, muss ich Ihnen nicht sagen, geht natürlich dazu, die Sache abzukappen und zu sagen, okay, admitted them to the best of their doctrines, gilt ab dem Platze des Doktoratsbeirats und vorher machen wir eine Mischung aus Einführung, Abschasseln, über Wasser halten oder was immer. In jedem Fall, und das muss man an dieser Stelle ja deutlich sagen, also das halten Sie bitte auch fest zu dem, was ich sage, es ist schlicht und einfach finanziell unhaltbar, dass eine Drittel der Studierenden, die jedes Studienjahr die Human- und Sozialwissenschaften beginnen und dann in einem Jahr verschwunden sind. Es ist einfach eine statistische Tatsache. Nach einem Jahr geht ein Drittel der Studierenden in den Sozialwissenschaften, Human- und Geisteswissenschaften verloren. Es ist einfach kein gutes Investment, es ist einfach nicht vertretbar, dieses eine Drittel mit der Sorgfalt zu behandeln, mit der in der Logik, die ich Ihnen entwickelt habe, eigentlich jede Studierende behandelt werden sollte, die in das akademische Leben eintritt. Das war sozusagen eine kleine Invektive dazwischen. Ja?
Nur weil ich Sie hineininterpretiere, Jan. Sie gehen damit davon aus, dass alle, die Zugang zum Studium suchen, das, was da drinnen steht, nämlich die Divinity and Most Beautiful and Godlike mitbringen. Oder gehen Sie davon aus, dass das einfach so daherkommt?
Nein, dass das der Ziel des Studiums, also zugegebenermaßen...
Da steht Eingangsvoraussetzung.
Wo?
Deswegen hat man ja auch...
Wo?
Weil sein Vater ihm mit der Apollo-Gabe gesagt hat, wozu Aspekt Divinity und...
Also,
du bist episch, du bist
Gottlektorostik. Ja, aber es ist ja... ich meine, was dahinter steht jetzt, das ist richtig... Ich würde es ein bisschen verwischen und sozusagen ein bisschen allgemeiner formulieren. Die Paideia, die Erziehungslogik, die schaut natürlich so aus, dass es vielversprechende junge Frauen und junge Männer gibt, die sind 16, 17, 18 und die verdienen die Förderung, weil sie vielversprechend sind und weil sie sozusagen nicht Ganztagsstudierende sind. Ne? Also es fällt zum Beispiel ziemlich schwierig, jemanden, der ganztags, also voll arbeitet. Sie sind sozusagen keine Ganztagsstudierenden, sondern sie müssen für ihr Studium arbeiten. Ja? Also wenn man mal an der Stelle ist, dass man einen Fulltime-Job haben muss, um studieren zu können, dann wird man um 17 Uhr zwischen 19 oder sagen wir 18 und 21 Uhr, wird man in der Regel nicht dieser vielversprechende Studierende sein, der es schafft, in den Kreis der auserlesenen Kandidaten reinzukommen. Die Idee, die ich hier allerdings auch hineinlese, ist die, der fängt ja nicht an als göttergleich, sondern der fängt als vielversprechender junger Typ an und wird an dieser Stelle aufgenommen, unterstützt und fortentwickelt. Das wäre meine Idee. Sie schütteln den Kopf? Okay, gut. Also die Pointe, die ich machen wollte, auf die das Ganze sozusagen hingeht, ist, dass er dann Pythagoras zum Thales gekommen ist. Das war sozusagen einer der Hauptfiguren in der vorsokratischen Szene Philosophie. Der wiederum hat ihm gesagt, geh doch mal auf ein Erasmus-Programm, mach einen Master woanders, geh nach Ägypten, weil in Ägypten wissen die Leute noch mehr, die Priester in Memphis unter Jupiter. Das heißt, so anders hat das damals nicht ausgesehen und da habe ich Ihnen ein Zitat zur Verfügung gestellt aus einem Buch, auf das ich noch mehrfach zu sprechen kommen werde, von Marcel Enaf, Der Preis der Wahrheit, der sich sehr ausführlich mit Themen beschäftigt, die in der Linie auch meiner Vorlesung liegen, nämlich mit dem Umgang der Philosophinnen mit dem Geld, um das mal schnell zu sagen, weil die also die Serviceleistung und die Finanzierbarkeit und die ganze Geldproblematik, die waren ja jetzt schon im Hintergrund dessen, was ich da zum Beispiel jetzt daneben her gesagt habe, was nicht vertretbar ist, was nicht finanzierbar ist, womit ich das Thema aufreiße, natürlich, inwiefern ist Bildung etwas, was ein Verhältnis hat, in ein Verhältnis gesetzt werden kann oder soll mit monetären Zuständen. Komme ich gleich im nächsten Absatz dazu. Bevor ich dazu komme, aber dieses Zitat von Enough, der sehr deutlich sagt, dass das ein Zustand war, der Leben des Pythagoras Zustand, ein Leben war, das nicht gesteuert ist durch eine Finanztransaktion. Obwohl, er redet nicht von Pythagoras, das ist ein Kommentar zu Aristoteles nebenher, und er redet nicht davon, dass es da einen gehörigen Reichtum des Vaters gegeben hat, das interessiert ihn nicht. Worauf er hinweist, ist was anderes. Der Lehrer, um den es hier geht, beim Wissen des Lehrers ehrt man etwas, von dem der Lehrer lediglich der Träger oder der Vermittler ist. Erwiderung durch eine Gabe für eine bereits erhaltene Gabe. Das ist ein Geisteszustand, der uns sehr, sehr fremd ist und den ich Ihnen hier vor Augen führe, um sozusagen noch ein bisschen in Hintergrund zu skizzieren, der in diesem Leben des Pythagoras drinsteht. Die Gabe, also der Pythagoras ist nicht als Gott geboren. Ja? Der ist nicht so, dass der Zeus sich eine kleine Eskapade geleistet hat und von daher genetisch jemanden produziert hat, dem man sagen kann, okay, der ist ein Halbgott oder sowas, sondern dieses Theos Anea, diese Gottartigkeit ist ein Good Fortune, ist etwas, was auch eben Anlage ist, was naturell oder sowas sagt man vielleicht dazu. Und dieses Naturell kann man sich nicht bestellen, das hat man oder hat man nicht. Das ist eine Gabe, das kann man nicht kaufen am Markt. Wie man aussieht, welche Stimme man hat, ob man nervös ist oder depressiv, was immer, oder ob man ein angenehmes Äußeres hat, wie man so sagt, es ist nicht wirklich zu kaufen. Es gibt Schönheitschirurgie, das ist auch klar, um das gleich in Klammer zu sagen. Das ist eine Gabe, das ist etwas, was der Pythagoras an der Stelle gekriegt hat. Und die Einstellung der Philosophie, die daran anschließt, ist jetzt die, zu sagen, wie antwortet man auf diese Gabe? Wie reagiert man, wenn man es mit einem solchen überzeugenden Typen zu tun hat, der in sich ruht und alle die schönen Eigenschaften hat? Was man nicht tun sollte, eigentlich auch heute nicht tun sollte, sagen, Geldbörse ziehen und sagen, Entschuldigung, wie viel verlangen Sie für den Rat, den Sie mir gerade gegeben haben? Der wird vielleicht beleidigt sein. Also von der Logik her ist es so, um es nicht im Aphorismus zu sagen, dass Aristoteles an der Stelle, wir kommen auf das in weiterer Folge, sehr deutlich macht, dass er sagt, das, was die Philosophen da zu bieten haben, das ist inkommensurabel mit Geld. Was das inkommensurabel heißt, werden wir besprechen. Das ist etwas, worauf man nicht richtig reagiert, wenn man die Brieftasche zückt. Denn was die Philosophen da haben, ist eine Gabe, für sie selber eine Gabe, und auf diese Gabe, das, was die Philosophen haben, kann man nur als wiederum mit einer Gabe reagieren. Das heißt, Philosophen muss man beschenken, und das lässt sich nicht, das lässt sich sozusagen nicht zählen in dem Sinn. Es handelt sich um eine immaterielle Gabe, um eine Gunst, die zunächst Dankbarkeit erheischt, deren Ausdruck die materielle Gabe lediglich ist. Ausdruck die materielle Gabe lediglich ist. Die großzügige Geste, die den Lehrer der Weisheit honoriert, zielt auf Höheres als ihn. Das ist eine Attitüde, die die Philosophinnen und Philosophen, die ich kenne, im Prinzip der Mehrheit noch immer gutheißen, wenn sie auch nichts dabei finden, ein Gehalt zu bekommen für das, was sie tun. Das ist durchaus, um das jetzt mal als empirischer Sozialforscher, der ich nicht bin, zu sagen, durchaus verträglich. Das beides gibt allerdings, macht ein bisschen eine Spannung, macht ein bisschen ein Problem. Und um zu diskutieren, dass dieses Problem nicht ein Problem des Beamtenstatus von Universitätslehrerinnen im der Neuzeit liegt, sondern dass das ein Problem ist, das die Philosophie von allem Anfang an, kann man schon sagen, beschäftigt, habe ich Ihnen den nächsten Text hier projiziert. Vielleicht wollen Sie vorher noch zu dem was sagen, was ich bisher ausgeführt habe.
Ich wollte kurz zu Aristoteles was sagen, weil ist das vielleicht auch der Grund, warum man eigentlich wenig hört über die Erziehung des Alexander des Großen, dass das ja doch ein Verhältnis war über mit Geld?
Naja, materielle Gabe schon, aber die materielle Gabe, also so wie er sagt, bloß der Ausdruck der Dankbarkeit. Also ein Künstler, das ist ja nicht nur ein Punkt, der die Philosophen betrifft, sondern zum Beispiel auch Künstler, also sowohl Skulpteure als auch Sänger oder Maler, stehen ja vor demselben, stehen ein bisschen vor demselben Problem. Was ist die richtige Reaktion darauf, dass jemand seine Fähigkeit, schön zu zeichnen oder schön zu singen, zur Verfügung stellt? Das ist also der schwierige Punkt, der ganz banale schwierige Punkt, und der Aristoteles diskutiert über das. Der banale schwierige Punkt ist, dass es eine Art von Gütern gibt, die sich vergleichsweise fair und übersichtlich abbilden lässt auf einen Geldwert. Das Beispiel von Aristoteles, auf das wir kommen werden, ist, ich habe ein Haus und du hast Schuhe. In einer normalen Tauschwirtschaft, in der wir kein Geld haben, vielleicht kommen wir auf die wieder zurück, nämlich vielleicht in 2 Jahren sind wir vielleicht wieder im Fall der Tauschwirtschaft, das heißt, wir bereiten uns vor auf die Gabenökonomie hier, zumindest kognitiv ein bisschen. Gesetzt den Fall, die ganzen Banken crashen, dann geht es sozusagen dran. Was hast du zu Hause, was habe ich zu Hause, was habe ich im Garten, was hast du im Garten? Und dann schauen wir mal, also 2 Sack Kartoffeln zusammen werden sozusagen aufgewogen für die Vorbereitungshilfe bei einer Seminararbeit.
Wir reden ja immer darüber, dass diese Gabe dann im Anschluss mit irgendwas vergütet werden kann. Aber es muss erstmal die Voraussetzung überhaupt geschaffen werden, um diese Gabe zu entwickeln. Es kann keiner malen, es kann keine Musik schreiben, wenn nicht irgendjemand seine Miete zahlt.
Ja, ja.
Also folglich ist der Zusammenhang immer da. Auch das, was Sie vorhin gesagt haben, dass der vielleicht arbeitet und nur abends studiert. Natürlich kann man diese Gabe viel besser entwickeln, wenn das entsprechende Umfeld finanziell abgesichert ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass nur der forscht oder der nicht forscht, der die Umstände hat. Also weder ist vorausgesetzt, dass einer, der die perfekten Bedingungen hat, dort gleich in jeder Form antritt, nachher auch wirklich das Resultat bringt. Und umgedreht heißt es nicht unbedingt, dass jemand, der eingeschränkt diese Gabe nutzen kann, weil er vielleicht zeitlich oder existenziell das nicht auch kann. Vielleicht ist es eine Sache der Zeit der Entwicklung und der Zeit des Ergebnisses. Aber wo ist, wie gesagt, der Anfang, die monetäre Grundleistung, um überhaupt eine Gabe zu entwickeln? Wie ist das hier dargestellt? Hier wird immer nur darum geredet, die Gabe ist da, die Gabe wird in irgendeiner Form vergütet und als dankbare Anerkennung angenommen, indem man ein Buch kauft oder ein Bild kauft oder sonst was. Aber was ist denn überhaupt der Anfang? Wie kann sich einer überhaupt entwickeln, wenn er gar nicht die Möglichkeit hat, weil er vielleicht auch in der Zeit, na sicher, als Hufschmied oder sonst was gearbeitet hat? vielleicht hat er die Gabe, weiß es gar nicht, weil sie gar nicht in irgendeiner Form ist da auch erstmal die Rede davon?
Also das Zitat ist tatsächlich einfach nur herausgenommen, das Buch vom Enafin ist 550, 600 Seiten. Da kommt viel diesbezüglich vor. Allerdings auf das, was Sie jetzt ansprechen, soweit ich sehe, hat er tatsächlich keine Antwort. Sie haben aber einen Punkt getroffen, der einfach entscheidend wichtig ist, den ich markieren wollte, indem ich gesagt habe, man braucht diese materielle Grundlage. Ich würde mal das erste, als eine erste Reaktion auf das, was Sie sagen, Folgendes anmerken. Wenn man als Philosoph mit einer solchen spannenden Thematik, wie Sie zum Beispiel, um da kurz voraus zu blicken, eine wirklich spannende Problematik, die zum Beispiel hier deutlich wird. Ich habe Ihnen sozusagen das vom 30. August, habe ich es Ihnen hierher zitiert, ein Beitrag im Guardian. Lairds sind die Gutsherren, ja, die Gutsherren gelehrten Verfahrens. Und das schauen Sie sich mal an, das ist eine total aktuelle Darstellung der Kommerzialisierung von freien, also von Forschungsresultaten. Wenn man mit sowas konfrontiert ist, was unter den Nägeln brennt sozusagen, und als Philosoph, ich nehme das jetzt auf, und als Philosoph als erstes mal sagt, okay, und jetzt schauen wir uns Platon und Aristoteles an, fühlt man sich immer ein bisschen komisch. Ja? Also ich zumindest. Fangen wir bei Pythagoras an oder bei Platon und Aristoteles an, wo es um diese Themen geht, da fühle ich mich doch immer in einem gewissen Legitimationsdruck. Was Sie jetzt sagen, gibt mir die Gelegenheit, da ein bisschen was loszuwerden davon, nämlich der Typus von Frage, wie steht es denn mit den monetären Voraussetzungen in einer Wirtschaftssituation, die zunächst einmal sich entwickelt hat aus einer Tauschwirtschaft, aus einer Haushaltswirtschaft in eine Geldwirtschaft und die dann den Anspruch noch an Bildung erstellt. Ja? Und die Frage in dem Moment, die wir gehabt haben, so stellt, wie steht es mit dem Geld, das für die Gesellschaft notwendig ist und der Bildung, die wir haben wollen und die irgendwie in einem Zusammenhang stehen, aber wir wissen es nicht genau, wir wollen das untersuchen. Ja? Wenn man diese Frage, die Sie ganz ohne Hinweis auf Aristoteles oder sowas gestellt haben, wenn man die in der Philosophie stellt, ergibt sich tatsächlich überraschenderweise, dass die Leute 400, 500 Jahre vor Christus darüber nachgedacht haben und das erste Mal nachgedacht haben darüber und an der Stelle Antworten und Konstellationen entstanden sind, die wir noch immer haben. Die wir an der Stelle, an der wir heutzutage erwarten, dass im akademischen Bereich jetzt gerade nicht unbedingt eine Gottähnlichkeit, aber doch eine abgeschlossene Persönlichkeitsentfaltung, die ihn in die Lage versetzt, im weiteren Leben produktiv anknüpfend mit dem Wissen so umzugehen, dass die Gesellschaft was davon hat und ich selber gut verdiene. Diese allgemeine Fragestellung, die wir noch immer haben, ist dort das erste Mal entstanden. Und zweiter kleiner Punkt zu dem, was Sie sagen, Platon, der das ja vor Aristoteles eigentlich macht, ich fange beim, Platon hat auch Auffassungen von Geld, die sind aber, also Platon und Philosophie haben Auffassungen von Geld, hat Auffassungen sehr deutlich von dem, was man mit Geld macht. Ich nehme das vielleicht zum Anlass, hier schnell zu schauen nach dem und Ihnen zu zeigen, was hier der Plan ist, wie es sozusagen weitergeht, nachdem ich über die Gelehrsamkeit geredet habe. Ich möchte dann als erstes über die aristotelische Geldsache was sagen, dann über Sophisten Sokrates und Platon. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Dann Volkswirtschaftslehre Adam Smith, wie funktioniert Geldwirtschaft und im sozusagen Wealth of Nations im nationalen und transnationalen Zusammenhang, Wachstumstheorie in einer Wissensgesellschaft, Eigentumsverhältnisse und am Ende kommt dann die Technik. Also da ist noch einiges in Ausarbeitung und in Planung, um aber noch einmal jetzt zu Ihrem Punkt zurückzukommen und kurz darauf zu antworten. Die Art und Weise, wie es sich für die Griechen darstellt, ist zu sagen, am Anfang stand der Haushalt, Ökonomie ist die Oikos ist das Haus und der Wirtschaftszusammenhang eines mittleren Sitzbesitzers, also einer Sippe mit Knechten und so wenig, und die achten darauf, dass sie mehr oder weniger subsistent sind. Vor dem Geld steht, dass man sich mehr oder weniger mit Ressourcen, die man selber hat, über Wasser hält und eine Tauschwirtschaft sozusagen ansetzt mit Ressourcen. Und da komme ich jetzt zurück zu dem, was der Aristoteles sagt. Gesetzt also den Fall, jemand braucht Schuhe und hat ein Haus, aber keine Schuhe, da hat man Schwierigkeiten mit der Tauschwirtschaft. Weil das Haus ist einfach um vieles mehr wert als die Schuhe. Wie kommt der je zu Schuhen? Das Haus kann er nicht hergeben. Er kann sagen, dafür, dass du mir jetzt Schuhe machst, darfst du eine Woche da wohnen und kriegst Kosten und Verpflegung. Das wäre eine Möglichkeit, ist aber auf die Dauer für den Handelsverkehr auch nicht gerade gedeihlich. So wie Aristoteles sagt, und er sagt es mit dem Haus und den Schuhen, ist das Geld eine brillante Erfindung, um Werte auf einen neutralen Träger abzubilden und anteilsmäßig diese Werte darzustellen und tauschen zu können. Das ist natürlich eine ganz banale Geschichte, die ich Ihnen erzähle. Ein Schuh ist eben so viel weniger wert, nur diesen Anteil eines Hauses wert. Und in dem Moment, in dem ich nicht das Haus hergeben muss oder kann, sondern nur einen Anteil des Werts vom Haus, demjenigen, der mir einen Schuh gibt, dann sind wir sozusagen im Geschäft und das geht über Geld. Und der Grund, warum ich jetzt auf diesen Exkurs gekommen bin, war Ihre Bemerkung, wie das beim Aristoteles ist. Aristoteles sagt, das ist eine wichtige Entwicklung, die wir schätzen können und mit der wir operieren, und mit der gibt es aber ein Problem. Das geht mit den Schuhen, es geht mit dem Haus, aber es geht verdammt schlecht mit dem Festgesang beim Bankett. Wenn einer kommt und singt wunderschön, womit vergleiche ich das? Wenn jemand mir einen guten Rat gibt, was soll ich ihm dafür geben? Ich meine, ich habe das ein bisschen karikaturesk gewendet, indem ich gesagt habe, ein guter Rat ist so und so viel wert, finden wir noch immer ein bisschen komisch, nicht? Wenn es wirklich ein guter Rat ist. Und das erzeugt beim Aristoteles die Frage, wie reagiert man auf diese Anführungszeichen, das ist natürlich schon ein vollständig entwerteter und dekompensierter Ausdruck, auf diese Dienstleistungen, wenn das denn Dienstleistungen sind, wie reagiert man auf diese Interventionen, Dienstleistungen oder sowas, wenn es kein Geld ist, mit einer Gabe. Da kommt, jetzt drehe ich den Kreis noch zum Ende, da kommt Ihr Hinweis jetzt natürlich vollkommen richtig, zu sagen, wer so eine Gabe, die ich selber habe und für die ich Gaben beanspruche, kommt nicht vom Himmel, sondern basiert auf Eigentumsverhältnissen, basiert auf Reichtum, basiert auf, muss nicht Geld sein, aber es basiert auf Materie auch. Es lässt sich nicht einfach trennen. Aber das ist genau die Dynamik, in die wir da auch ein bisschen reingehen werden. Es lässt sich nicht trennen, und es gibt aber auch starke Intuitionen, dass man es trennen soll. Also genauso stark zunächst einmal, glaube ich, für den Eingang wie die Intuition, dass man sich Bildung nicht vorstellen kann, ohne eine gehörige materielle Grundlage, genauso stark ist die Intuition, dass man das, was man dann kriegt, auch anders, vielleicht sogar sozusagen entscheidend anders betrachten und bewerten soll, als die materielle Grundlage, die man braucht, um das zu kriegen. Das ist, um nochmal hier zurückzukommen, das ist genau die Spannung, die ich hier sagen wollte. Ne? Also dieser Typ, der sich um die materielle Grundlage keine Gedanken macht, weil der ist ein Erfolgstyp aufgrund von Glück und Erziehung. Diese Typen, die müssen sich sehr anstrengen, die sind natürlich auch sozusagen schick, die sind auch angenehmes Äußeres haben sie auch, allerdings man sieht wie wechselhaft der Begriff angenehmes Äußeres ist, nicht mich stößt es eher ab, aber gewählt sind die natürlich fürs angenehme Äußere, nicht? Also auf der anderen Seite die Konfrontation, also sagen wir so, dieser Typ, der hier auf der Basis des göttlichen Gabemodells arbeitet, dieser Würdenträger der Universität, der steht für eine Institution, die über die Jahrhunderte hinweg beansprucht hat, die materielle Grundlage und die bildungsmäßige und forschungsmäßige Kompetenzvermittlung in sich, in der Institution zu verbinden, um sozusagen staatlich gestützt, im Prinzip gestützt durch einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir solche Institutionen brauchen, in die wir Geld hineintun und dann kriegen wir raus Akademiker und Akademikerinnen und die kriegen wir raus erstens deswegen, weil das ein besseres Leben ist und zweitens, weil wir die ausgebildeten Leute brauchen für unsere Gesellschaftsfunktionen, fürs gesellschaftliche Funktionieren und drittens sozusagen verdienen die auch mehr in der Regel als der Durchschnitt. Diese Art von unangetasteter Universitätsauffassung, wo jeder, der in die Universität kommt, schon ein Teil der Forschungsgemeinschaft ist, und das gebrochen durch die neuere Notwendigkeit und Fragestellung davon, dass mit der Veränderung der Quoten der Massenuniversität, dem Jobmarkt, sich das Thema, was kann ich mir jetzt kaufen für eine universitäre Ausbildung, was bietet die Universität, was ich brauchen kann, dieses Thema auf eine neue Art und Weise stellt. Ich habe jetzt ein bisschen im Kreis geredet um diese Beiträge, aber hoffe, Sie... Eine Überleitung, die Überleitung dazu ist es noch gerade die Möglichkeit, auf die kommen wir das nächste Mal genauer. Was ich angedeutet habe, eine entscheidende Frage, die ab Platon die Philosophie definiert und die unter dem Titel Sophisten, Sokrates und Platon gefasst ist, ist die, dass bereits im 4. Jahrhundert vor Christus in einer Situation, die geprägt war durch den Modellfall Pythagoras, Lehrer aufgetreten sind, Leute aufgetreten sind, die gesagt haben, ihr glaubt, man kann Paideia nicht bezahlen, ihr glaubt, dass man da göttlich sein muss und viel Glück haben. Wir sagen euch das. Wenn ihr uns entsprechend finanziert, dann verschaffen wir euch die Paideia. Bildung ist käuflich, kurz gesagt. Bildung ist käuflich ist das Schlagwort der Sophisten und das clasht komplett mit dem auch noch immer gegenwärtig präsenten Intuitionszusammenhang, dass man Bildung nicht kaufen kann. Bildung für alle, aber umsonst, ist etwas, was sozusagen sehr deutlich in diesen Rahmen hineinfällt und worüber wir zu sprechen haben werden. Und was, um das Letztes noch dazu zu sagen, was sozusagen auch was zu tun hat damit, dass man sagt, wenn Sie jetzt sagen, vollkommen zu Recht, Voraussetzungen für Bildung sind materieller Art, dann ist es doch irgendwie verlogen, wenn man das sieht und wenn man das weiß, dass man diese materiellen Voraussetzungen hat, dann ist es doch verlogen, das zu leugnen und zu sagen, Bildung ist unverkäuflich, ist nicht käuflich, dann muss man sagen, das kostet etwas, Bildung kostet etwas. Und dann ist die Frage, wie viel kostet es und für wen kostet es was? Und hat man damit die Bildung falsch organisiert? Das sind alles Fragen, mit denen ich Sie mal jetzt wiederum verabschiede. Danke.